Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Normalerweise zumindest. Denn mit der heutigen Folge probieren wir ein Format aus, das, wenn es euch auch gefällt, gelegentlich zusätzlich hier auf diesem Kanal erscheinen soll und euch einen kleinen Überblick in die Welt der Verbrechen nicht von nebenan, sondern von weiter weg bieten soll. Das Ganze nennen wir dann Delikt International und keine Sorge, die gewohnten Fälle aus der Steiermark und aus Kärnten werden natürlich trotzdem weiterhin erscheinen. Und wir würden uns über Feedback freuen, also hört die Folge an und verratet uns dann, ob es euch auch gefallen hat und ob wir mehr davon machen sollen. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host von Delikt und Journalist bei der Kleinen Zeitung. Neben Delikt auch im Ressort Außenpolitik und internationale Chronik, so wie mein Kollege Julian Mehlicher, der mir jetzt gegenüber sitzt und ebenfalls in diesem Ressort arbeitet. Grüß dich.
Hallo David.
Ja, vielleicht kennen einige schon die Stimme. Wir haben gemeinsam schon einmal eine Folge aufgenommen. Was war das?
Gudrun Müller und die Sekte Colonia Dignidad.
Ja, ein sehr interessanter Fall. Haben wir damals live im Schauspielhaus aufgezeichnet. Kann ich wirklich auch allen empfehlen, das auch nachzuhören. Ja, wenn man so wie wir beide täglich mit diesem hektischen News-Cycle konfrontiert ist, dann kommen einem oft Sachen unter, auf die einen genaueren Blick zu werfen zwar interessant wäre, die dann aber von neueren oder relevanteren Ereignissen verdrängt werden oder einfach nur in einer kleinen Meldung abgehandelt werden. Worauf ich hinaus will, ist, dass viele von diesen Geschichten wert sind, erzählt zu werden. Und deswegen werden wir hier in diesem Format ein paar dieser Fälle cherrypicken, handverlesen für euch und ein paar spannende hier präsentieren. Das Ganze machen wir, indem jeder von uns 2, 3 kurze Stories aus den letzten paar Wochen vorbereitet und dem anderen vorträgt, sodass es nicht einfach nur ein Monolog wird. Und um das Ganze ein bisschen spontaner zu halten, werden wir uns dabei nicht absprechen. Ja, es ist möglich, dass wir dann zur gleichen Geschichte recherchieren, das ist dann halt Pech und dann werden wir uns einfach ausknobeln, wer sie dann erzählen darf, oder?
Und wer sie besser recherchiert hat.
Oder so, ja. Ich würde einfach mal anfangen, wenn es in Ordnung ist für dich.
Finde ich sehr okay.
Der erste Fall bringt uns in den kleinsten Staat der Welt. Du weißt wohin.
Vatikan.
Genau so ist es.
Wirklich?
Ja. Boah. Mein erster Fall führt uns in den Vatikan in Rom. Da gab es am 10. April während der Mittwochsaudienz vom Papst am Petersplatz eine Festnahme. Das an sich ist jetzt noch nicht wahnsinnig aufregend, aber bei dem Mann handelt es sich um einen der meistgesuchten Verbrecher des US-Bundesstaats New York. Moises Tejada, 54 Jahre alt ist er. Und die italienische Tageszeitung La Repubblica hat zuerst darüber berichtet, ich zitiere kurz aus dem ersten Absatz, was machte ein Amerikaner, der wie ein Metzger bewaffnet war, in Rom? Was machte einer der gefährlichsten und meistgesuchten Kriminellen des Staates New York, der zu den 12 meistgesuchten Verbrechern gehört, bis an die Zähne bewaffnet auf dem Petersplatz? Zitat Ende. Bei seiner Festnahme hatte Tejada laut den italienischen Behörden 3 20 cm Messer bei sich, eines davon sogar mit einer doppelten Klinge, also jetzt nichts, was man für ein Picknick oder einen Kochkurs brauchen würde. Und dieser Mann ist den Polizisten eben in unmittelbarer Nähe dieser Audienz mit dem Papst aufgefallen und die haben ihn da eine Zeit lang beobachtet, dürfte sich da auffällig verhalten haben und schließlich angehalten und diese 3 Waffen bemerkt. Und erst bei der Überprüfung der Personalien am Kommissariat haben sie dann gemerkt, wen sie da eigentlich vor sich haben, nämlich einen Schwerverbrecher, den sie da dingfest gemacht haben. Und Tejada hat tatsächlich einiges auf dem Kerbholz und die US-Behörden warnen vor ihm. Auf seinem Steckbrief klingt das so: Die Person wird als schwer psychisch krank und gewalttätig eingestuft. Keine Tätowierungen, Narben an der rechten Hand und im Gesicht. Was hat er gemacht? Er hat es anscheinend auf Immobilienmakler abgesehen. In Suffolk County, auf Long Island ist das, gab er sich als Kaufinteressent für Wohnungen aus, hat sich die dann von einem Makler zeigen lassen, diesen dann in der Wohnung aber mit einer Pistole bedroht und mit Handschellen an eine Stange gefesselt und ihm dann alle persönlichen Gegenstände und nicht nur das, sondern auch noch das Auto abgenommen, mit dem er dann weggefahren ist. Und dann hat er das noch einmal in identischer Form auch in Brooklyn durchgezogen. 1999 ist er dann für Kidnapping in the First Degree und Robbery in the First Degree zu 20 Jahren bis lebenslänglich verurteilt worden. Also das entspricht Freiheitsentzug und Raub in einer besonders schweren Form. Da gibt es eben diese Unterscheidungen im amerikanischen Recht. Von März 2000 bis Mai 2018 war er dann im Gefängnis. Danach kam er aber auf Bewährung frei, musste aber im Jänner 22 wieder ins Gefängnis, weil er gegen die Auflagen verstoßen hatte, wie The Catholic World Report schreibt. Dann im Herbst 22 kam er wieder auf Bewährung raus, hat sich dann aber nicht mehr bei den zuständigen Beamten gemeldet, weswegen er eben zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Und da wird es jetzt wirklich skurril, er dürfte zu dieser Zeit beschlossen haben, in die Ukraine zu gehen, um dort gegen die Russen zu kämpfen. Zumindest hat er das den Italienern nach seiner Festnahme so erzählt und auch entsprechende Fotos von der Front, die ihn im Kampfanzug und mit Abzeichen und mit Sturmgewehr und Pistole bewaffnet zeigen, und laut den Ermittlern soll er tatsächlich einige Tage zuvor über Moldau aus Kiew nach Italien eingereist sein. In Rom ist man jetzt natürlich auch etwas nervös und fragt sich, wie kann ein gesuchter Verbrecher schwer bewaffnet auf den Petersplatz in unmittelbarer Nähe des Kirchenoberhaupts gelangen? Man weiß ja nämlich auch nicht, welche Absichten der Mann gehabt hat und ob er es vielleicht wirklich auch auf den Papst abgesehen hat. Da gibt es ja auch Geschichten von Attentaten. Ich glaube 1980 ist damals einmal auf Johannes Paul II. Geschossen worden und der war dann schwer verletzt. Tejada ist inzwischen wieder in den USA. Er wurde Anfang Mai in einen Flieger Richtung New York gesetzt und eben an die USA ausgeliefert. Ja, und das ist meine Vatikan-Geschichte. Beziehungsweise beim Recherchieren bin ich dann noch auf einen zweiten Vorfall gestoßen, weil die Suchbegriffe auch auf diesen zugetroffen haben, mhm, und der hat sich nur kurze Zeit danach zugetragen, den will ich dir und euch Hörerinnen und Hörern auch nicht vorenthalten, das ist jetzt nur ganz kurz. Das war Anfang Mai, ich zitiere aus der Cut Press vom 6. Mai. Was der tschechische Priester beim Besuch des Petersplatzes im Vatikan befürchtete, ist nicht bekannt. Auf sämtliche Bedrohungslagen war er aber vorbereitet. Eine Luftpistole, zwei herkömmliche und ein Teppichmesser sowie einen Schraubenzieher trug der Pfarrer bei sich, als ihn die Polizei am Sonntag an einer Sicherheitskontrolle anhielt. Wie die Zeitung La Repubblica berichtete, wurden der Tscheche und ein Begleiter wegen illegalen Waffenbesitzes angezeigt. Der Priester, der eine Busreise tschechischer Pilger begleitete, gab an, die Waffen für seine persönliche Verteidigung zu benötigen.
Na bitte.
Und das wären meine ersten zwei Geschichten, waren es jetzt eigentlich, aber ich habe die jetzt, weil sie thematisch so nah beieinander liegen, zusammengepackt. Wohin führt uns dein erster Fall, Julian?
Ja, den ersten Fall, den ich dir mitgebracht habe, den habe ich getauft, der Teufel trägt Uniform. Und dieser Fall führt uns nach London, besser gesagt nach Wandsworth. Wandsworth ist ein lebhaftes Wohnviertel im Südwesten von London. Ein beschaulicher Ort eigentlich. Hipster trinken dort in schicken Cafés Café Latte oder Soja Latte. Independent-Boutiquen sorgen für alternatives Flair. Ja, die Themse fließt nicht weit davon entfernt vorbei. Es gibt Parks, viel Grün, perfekt urban, gleichzeitig nicht weit weg vom Schlag. Perfekt.
Du bist auch ein London-Kenner, stimmt's?
Ich liebe London. Ich kenne London, glaube ich, besser als Wien. Ja, und mitten in diese Idylle schneidet auf einmal dieser Schrei einer Frau, die um ihr Leben rennt. Sie entkam kurz davor, indem sie so tat, als müsste sie sich übergeben. Und diese Frau, die rennt um ihr Leben, weil der 24-jährige Cliff Mitchell sie zuvor mit vorgehaltenem Messer bedroht, ihr den Mund zugeklebt, ihre Hände mit Kabelbindern gefesselt und schließlich vergewaltigt hatte. Und weil die Frau schreit und an diesem Tag auch gehört wird, weil Besandten die Polizei verständigen danach, wird Cliff Mitchell wenig später verhaftet. Und im Frühjahr 2024, also jetzt vor kurzem, die letzten 2-3 Monate, wurde dieser Fall vor Gericht behandelt. Was die Frau dort erzählt, klingt ein bisschen wie aus einem Thriller, den wir uns auf Netflix anschauen. Laut der Frau hätte Cliff Mitchell sie nämlich über 3 Jahre lang misshandelt und in der Gewalt gehabt. Und Cliff Mitchell hätte sich sicher gefühlt, denn er war Polizeibeamter. Mhm. Also der Täter war Polizeibeamter. Und er wurde auch nicht müde, das seinen Opfern zu erzählen, als Druckmittel, um sie zum Schweigen zu bringen.
Okay, also sie war nicht sein einziges Opfer.
Sie war nicht sein einziges Opfer, genau. Also er hat immer wieder gesagt, er ist der Teufel in Person. Er wisse aufgrund seiner Polizeiausbildung, wie man Leichen entsorgt. Keiner würde ihr glauben, weil er ja sowieso Polizist ist und ja, weil er die anderen Polizisten kennt. Mit diesen Drohungen konnte Cliff Mitchell über Jahre hinweg vergewaltigen, misshandeln und einschüchtern. Und erst durch die Frau, die flüchten konnte, kam ans Tageslicht, was Cliff Mitchell bereits davor getan hatte. Du hast es gerade bereits vermutet. Es war nämlich nicht sein einziges Opfer. Cliff Mitchell wurde eben jetzt vor kurzem zu lebenslanger Haft verurteilt am Croydon Crown Court, nämlich insgesamt für 10-fache Vergewaltigung, der 3-fachen Vergewaltigung eines Kindes unter 13 Jahren, der Entführung und des Verstoßes gegen eine Nichtbelästigungsanordnung. Und im Mai wurde gegen den ehemaligen Beamten eben eine lebenslange Haftstrafe und eine Mindesthaftstrafe von mehr als 13 Jahren verhängt. Die Richterin lobte den Mut der Betroffenen dort, die sich gemeldet und ausgesagt hatten. Der Angeklagte habe keine Reue gezeigt vor Gericht. Er sei ein Mann, dem es offenbar darum gegangen sei, Kontrolle auszuüben. Und ich zitiere jetzt die Richterin: Deswegen bin ich zum jetzigen Zeitpunkt sicher, dass er auch in Zukunft weiterhin eine Gefahr sein wird. Besonders Besante an diesem Fall ist, dass es bereits davor Warnungen gegeben hat. Ein Kind berichtete bereits zuvor, zwischen 2014 und 2017 mehrmals von Cliff Mitchell vergewaltigt worden zu sein. Es wurde dann sogar eine Untersuchung eingeleitet, durchgeführt und im August 2017 wurde entschieden, dass es keine weiteren Maßnahmen brauche. Cliff Mitchell bewarb sich dann ungehindert im Jahr 2020 bei der MET, also bei der Metropolitan Police in London, und begann seine Ausbildung im Jahr 2021. Das heißt, das System hat völlig versagt. Wie konnte Mitchell trotz seiner Vergangenheit als Verdächtiger einen Job bei der Polizei bekommen? Deshalb habe ich mich gefragt, wie ich diesen Fall gelesen habe und über diesen Fall gelesen habe. Und diese Frage hat sich auch die Politik gestellt, zum Beispiel die Schatteninnenministerin Yvette Cooper. Die will jetzt natürlich umfassende Änderungen, was die Überprüfungsverfahren betrifft.
Was ist ihre richtige Position? Sie Schatteninnenministerin,
das ist eine Position, die gibt es in England. Das heißt Shadow Home Secretary.
Ah, okay, also wirklich. Genau. Ja.
Es gibt keine äquivalente Übersetzung wahrscheinlich.
Okay.
Genau.
Aber es ist nicht so, wie wir damals gesagt haben, über kurz nach seinem Schattenkanzler. Tritt zur Seite der Schattenkanzler. Also das ist tatsächlich eine offizielle Position.
Das ist eine offizielle Position, genau.
Okay.
Und warum ich dir diesen Fall mitgebracht habe, ist deshalb, weil ich finde, dass es total interessant ist, wenn man über Fälle der Londoner Polizei googelt oder recherchiert, da findet man extrem viel. Die Londoner Polizei steht nämlich immer wieder in der Kritik. Es hat schon verschiedenste Fälle davor gegeben, zum Beispiel der Mord an der 33-jährigen Sarah Everard. Ein Polizist hatte sie im März 2021 unter Einsatz seines Dienstausweises entführt, anschließend vergewaltigt und ermordet. Und ein weiterer Londoner Ex-Polizist musste mindestens 30 Jahre in Haft verbringen, weil er jahrelang mehrere Frauen vergewaltigt und misshandelt hatte. Zuletzt wurden immer wieder aktive oder ehemalige Mitglieder der Londoner Metropolitan Police wegen schwerer Verbrechen zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Und selbst der Polizeichef selbst, Mark Rowley, hat wiederholt eingeräumt, dass hunderte Beamte im Dienst seien, die eigentlich gefeuert werden müssten.
Mhm. Das klingt ja so, als hätte das Ganze gewissermaßen System.
Das klingt so, als hätte es System und diese Vermutung hat auch eine unabhängige Untersuchung noch einmal bestätigt. Die wurde im März 2023 in Auftrag gegeben und ja, diese unabhängige Untersuchung bescheinigte der Behörde, institutionell rassistisch, sexistisch und homophob zu sein.
Mhm. Ist ja sonst was, was man auch in den USA jetzt immer wieder in den letzten Jahren mitgekriegt hat, dass vor allem das sich gegenseitig decken, diese, sage ich mal, ist jetzt vielleicht ein schlechter Ausdruck, weil das Wort positiv besetzt ist, aber diese Loyalität, diese uneingeschränkte Loyalität gegenüber den Kolleginnen oder wahrscheinlich hauptsächlich Kollegen, die da wahrscheinlich eine Rolle spielt.
Mm-hmm. Ich glaube, da kann man ganz tief reingehen, auch ins Psychologische. Dieses Macht ausüben, Kontrolle ausüben, Männerbünde, ich glaube, das ist ein großes Thema, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, wie groß das Problem auch in London ist. Ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, aber für mich war die Londoner Polizei immer so irgendwie eher vorbildhaft in meinem Kopf. So. Das sind irgendwie die Profis, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, die alles irgendwie
Und die ja normal, glaube ich, größtenteils auch ohne Schusswaffe zurechtkommen oder herumgehen.
Ja.
Wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ja, na, darüber hinaus habe ich keine großen Assoziationen zur Londoner Polizei.
Ich auch nicht. Also du hattest noch keine Berührungspunkte. Nehme ich jetzt nochmal positiv auf.
Ja.
Perfekt. Ja.
Wird jetzt irgendwas dagegen unternommen? Also wenn sich diese Fälle häufen und das auch schon eingeräumt worden ist, was machen die?
Es hat jetzt im September 2023 zum ersten Mal eine ganz große Kündigungswelle gegeben. Da wurden 1000 Beamten wegen Fehlverhalten suspendiert oder von Teilen des Dienstes ausgeschlossen. Demnach sind derzeit mehr als 200 Beamte suspendiert und 860 wurde die Ausübung des Dienstes eingeschränkt. Also das ist das Letzte, was ich gefunden habe. Also viel Arbeit, die da vorliegt, aber ja.
Ja, wir hoffen, die Arbeit wird erfolgreich. Da gibt es anscheinend wirklich noch sehr viel zu tun. Dann kommen wir zu meinem nächsten Fall.
Ich bin sehr gespannt.
Wir bleiben prinzipiell in der Region. Es geht nach Nordirland und zwar um politische Gewalt. Ja, leider scheinen in Europa politisch motivierte Gewalttaten derzeit wieder etwas auf dem Vormarsch. Wir erinnern uns an die Angriffe auf die Wahlkampfhelfer in Deutschland oder Politiker in Deutschland, wo es Schwerverletzte gab. Und gerade jetzt, als wir diesen Podcast aufnehmen, liegt der slowakische Regierungschef Robert Fico noch immer im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Er wurde von einem 71-jährigen Attentäter angeschossen. Und auch in diese Kategorie politische Gewalt fallen dürfte dieser Fall aus Nordirland. Da wurde ein Mann von Unbekannten an einen Zaun genagelt. Das war am 5. Mai kurz nach Mitternacht. Der junge Mann, er ist in seinen 20ern, ist dort eben mit einem Nagel durch jede Hand auf einem Parkplatz im Küstenort Bushmills gefunden worden. Das ist circa 80 Kilometer nordwestlich von Belfast. Und er musste ins Krankenhaus, war laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Aber dass diese Verletzungen nicht ohne sind, das kann man sich trotzdem, glaube ich, ausmalen. Außer den Nägeln in den Händen war er auch noch im Gesicht verletzt worden. Das Ganze ist ziemlich gruselig und voller seltsamer Umstände. Laut Polizei waren auch noch zwei Transporter in Brand gesteckt worden. Einer davon hat dem Opfer gehört. Und auch ein Graffiti in Tatortnähe soll mit dieser Tat in Zusammenhang stehen. Auf Fotos vom Tatort ist ein grüner Holzzaun zu sehen, bei dem zwei Bretter etwa eben im Abstand einer Armspanne oben abgeschnitten sind. Also da sieht man wirklich noch, wo seine Hände waren und wie der da anscheinend dann vom Zaun überhaupt erst entfernt werden musste. Zunächst hat sich die Polizei über weitere Hintergründe nicht geäußert, aber es wurde schnell vermutet, dass die Ermittlungen in Richtung paramilitärische Gruppen gehen. Bekanntlich gab es ja in Nordirland noch bis vor ungefähr 25 Jahren bürgerkriegsähnliche Zustände, der Nordirland-Konflikt, davon haben wir in Geschichte schon gelernt. Zuvor haben sich über Jahrzehnte Protestanten, meistens Nachkommen von Engländern und Schotten, und Katholiken, meistens Nachkommen von Iren, bekämpft. Die Protestanten waren als Unionisten oder Loyalisten für einen Verbleib beim Vereinigten Königreich und die Katholiken wollten zur Republik Irland gehören, nur als ganz kleiner Exkurs. Und obwohl dieser Konflikt eigentlich schon politisch beigelegt ist, flammen immer wieder kleine Herde auf. Von radikalen Splittergruppen gehen immer wieder Gewaltausbrüche, Attentatsversuche oder auch Selbstjustiz aus. Und das könnte hier der Fall gewesen sein. Der BBC gegenüber sagte die Polizei später, dass das auch die Richtung sei, in die man ermittle. In der örtlichen Bevölkerung hat das verständlicherweise großes Entsetzen ausgelöst. Die Politik hat die Tat weitgehend verurteilt und da wirklich klar Farbe bekannt. Der Tenor war, dass für Gewalt und Selbstjustiz in Nordirland 2024 kein Platz mehr, dass es keinen Platz mehr gibt. Meiner Meinung nach auch die einzig akzeptable Reaktion, aber leider eben keine Selbstverständlichkeit mehr, wie wir jetzt auch in der Slowakei beobachten, wo es ja jetzt schon losgeht, du hast das mitbekommen, dass sich Opposition und Regierung gegenseitig da die Schuld in die Schuhe schieben am Eskalieren dieser Gewaltspirale. Ja, genau. Sollen wir das noch kurz anschneiden, was da gerade passiert?
Ja,
genau. Ja, vielleicht, wenn es jemand noch nicht hier so mitgibt, also jeder wird mitbekommen haben, dass da was passiert ist, aber für die diese Schlagzeilen vielleicht ausgelassen haben. Ja, Robert Fico wurde vor ein paar Tagen erschossen. Er ist der neue Regierungschef.
Angeschossen.
angeschossen, genau, er ist der neue Regierungschef in der Slowakei und hat eben schwerstens verletzt überlebt. Ich habe es schon gesagt vorher, er liegt jetzt noch immer im Krankenhaus. Ja, und der 71-jährige Täter, der, man weiß noch nicht genau, wie man den politisch einordnen kann. Sein Sohn hat in einem Interview gesagt, ja, er ist jedenfalls kein Fico-Wähler, aber er hat auch nicht mitgekommen, dass er sich irgendwie radikalisiert hätte. Er gehört anscheinend keiner radikalen Gruppe an, keiner politisch-extremistischen Gruppe an, hat Aussagen gemacht zum Thema Ukraine-Krieg, hat sich da anscheinend einmal pro-russisch und jetzt in jüngerer Zeit wieder pro-ukrainisch positioniert. Man muss dazu sagen, dass der aktuelle Regierungschef Fico eben sich sehr klar gegen Waffenlieferungen für die Ukraine positioniert hat und prinzipiell als eher, das Wort ist jetzt auch mit Vorsicht zu genießen, aber pro-russisch eingestellt sein soll.
Also es ist so, dass er sich gegen Waffenlieferungen aus Armeebeständen stellt, nicht generell gegen jegliche Hilfe für die Ukraine, aber er ist auf jeden Fall ein guter Freund von Viktor Orban. Kein Politiker, der für ein geeintes Europa gerade, glaube ich, sich einsetzt.
Ja, der Attentäter soll auch Hinweise in Richtung Protest gegen das geplante Mediengesetz geben. Dafür wird Fico nämlich auch sehr heftig kritisiert. Es soll nämlich der öffentliche Rundfunk in seiner jetzigen Form de facto abgeschafft werden. Also ein ganz ähnliches Programm, das auch, du hast schon gesagt, Viktor Orban in Ungarn mit der Medienlandschaft durchgezogen hat.
Genau. Und das ist auch jetzt wieder das Gleiche, was jetzt passiert nach diesem schrecklichen Vorfall, dass nämlich nicht nur die Opposition beschuldigt wird, sondern auch wieder die Medien. Also wer gedacht hat, dass es da irgendeine Art von Aussöhnung gibt nach diesem Vorfall, weil das ja doch eine Zäsur irgendwie darstellt, den muss man leider enttäuschen. Es geht im Moment noch gleich weiter wie vorher.
Ja, und das bringt mich wieder zurück zu dem Fall in Nordirland, wo ja die Politik wirklich einhellig gesagt hat, nein, wir wollen das nicht, das ist nicht in Ordnung, aus welchem Motiv auch immer, eben das ist nicht die Art, wie wir Konflikte lösen wollen, sondern wir machen das mit den Stimmzetteln. Mhm. Ja, das wäre dieser Fall. Es gab übrigens einen ähnlichen Vorfall schon vor mehr als 20 Jahren. 2002 wurde ein 23-jähriger Mann aus West-Belfast in einem Gebiet der Loyalisten eben im Süden der Stadt gekreuzigt, unter Anführungszeichen, und mit gebrochenen Beinen aufgefunden. Er hat überlebt, aber musste operiert werden, um die Holzsplitter zu entfernen, die in seinen Händen noch waren, nachdem man die 15 cm langen Nägel entfernt hatte. Im aktuellen Fall gab es eine Woche nach der Tat, also gerade erst vor kurzem, eine Festnahme. Ein 37-Jähriger wurde auf Basis eines Antiterrorgesetzes festgenommen, interessanterweise, aber noch am nächsten Tag dann wieder freigelassen. Also wir werden sehen, was da noch rauskommt. Mhm. So viel zu Nordirland.
Bewegtes Europa.
Ja.
Mein nächster Fall ist aber nicht in Europa, sondern wird uns nach Amerika führen, nach Übersee, in die USA. Ich habe den Fall getauft, die schuldigen Eltern oder das tödliche Geschenk. Der zweite Fall, den ich dir mitgebracht habe, der stellt eine Zäsur dar, einen Wendepunkt, zumindest aus strafrechtlicher Sicht. Aber fangen wir mal von vorne an. Es ist der 30. November 2021, als der erst 15-jährige Ethan Robert Crumbly in die Oxford High School in Michigan tritt. Ethan Crumbly steuert nicht den Klassenraum an diesem Morgen, sondern er hat es eilig, es rechtzeitig auf die Toilette zu schaffen. Das werden Überwachungskameraaufnahmen später zeigen. Eine Minute später verlässt Ethan Crumbly schon wieder das Klo. Er tritt auf den Gang, wo gerade hunderte Schülerinnen und Schüler an ihren Spinden stehen oder mit Büchern in der Hand das nächste Klassenzimmer aufsuchen. Ethan Crumbly hat in seiner Hand aber eine halbautomatische Pistole und er beginnt zu schießen. Er geht methodisch vor, klappert die Klassenzimmer ab, geht den Gang entlang. Insgesamt tötet er an diesem Tag 4 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Und die Oxford High School, wo dieser Amoklauf stattfindet, die setzt eine ganz spezielle Übung ein an diesem Tag, nämlich die ALICE-Übung. Die steht für Alert, Lockdown, Inform, Counter and Evacuate. Das ist eben eine Übung, die mit proaktiven Strategien zur Vermeidung von Scharfschützen angewendet wird oder gegen Amokläufer. Dazu gehören dann eben Dinge wie Ablenkung durch Lärm oder das Schaffen von Distanz, von bestmöglicher. Und die Lehrerinnen und Lehrer wurden auch im Einsatz der Barriere Nightlock, so heißt diese Barriere, geschult. Nightlock ist eine Barriere, die man an der Tür anbringt, damit man die Klassenräume nicht stürmen kann, beziehungsweise damit die...
Also verriegelt, dass die verriegelt
sind. Genau, eine Verriegelung an der Tür, damit man hinter der Tür sicher ist, damit man sich verstecken kann, verbarrikadieren kann, damit der Amokläufer nicht in die Klassenräume eintreten kann. Mhm. Und diese Barriere hat an diesem Tag, glaube ich, Schlimmeres verhindert. Ethan Crumby gelang es nämlich nicht, in einen der Klassenräume einzudringen. Deshalb auch unter Anführungszeichen nur 4 Menschen, die sterben. Also die Barriere wurde dort an dieser Schule 2017 bereits installiert, 3 Jahre bevor solche Barrieren überhaupt erst gesetzlich vorgeschrieben wurden. Also das
die
ist
sind jetzt überhaupt gesetzt.
Okay. Die sind jetzt gesetzlich vorgeschrieben. Ethan Crumby wird später vor Gericht gestellt. Er bekannte sich in allen 24 Anklagepunkten schuldig und wurde im vergangenen Jahr bereits zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Mhm.
15 war er zum Zeitpunkt der Tat.
Und so traurig das jetzt klingt, David, aber dieser Fall wäre jetzt in den USA zumindest noch nicht wirklich besonders. Und er hat auch schon bereits vor drei Jahren stattgefunden, beziehungsweise die Verurteilung letztes Jahr. Was den Amoklauf aber für uns heute relevant macht, ist der juristische Umgang mit den Eltern des Täters. Mhm. Nämlich erstmals überhaupt in der Geschichte der USA wurden in diesem Fall die Eltern des Amokläufers aufgrund persönlicher Verantwortung ebenfalls verurteilt. Nämlich vor einem Monat im April. Im April wurden die Eltern von Ethan Crumby, die heißen James und Jennifer, wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Mutter und der Vater bekommen eine Haftstrafe von jeweils 10 bis 15 Jahren. Für das, dass sie nicht beteiligt waren am Amoklauf, aber weil sie verantwortlich sind. Es war nämlich so, dass gegen die Eltern des Jugendlichen nach der Tat schwere Vorwürfe erhoben wurden. Erstens, weil sie die Tatwaffe als Geschenk gekauft haben.
Als wie? Als Geburtstags-Weihnachtsgeschenk?
Ich glaube, es war sogar ein Weihnachtsgeschenk, ja. Mhm. Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk. Und weil sie außerdem Warnungen aus dem schulischen Umfeld des Buben ignoriert hatten. Also es hat davor schon Warnungen gegeben, dass mit dem Burschen irgendwas nicht ganz stimmt und dass er sich vielleicht nicht wohlfühlt und dass er Probleme hat psychisch.
Die haben sie einfach ignoriert oder nicht ernst genommen?
Die haben sie nicht ernst genommen und ignoriert. Es ist sogar so weit gekommen, dass am Tag der Schießerei eine Unterredung stattfand, also zwischen Lehrern und den Crumblies, also den Eltern. Und es ging dabei um eine beunruhigende Zeichnung, die der Sohn erstellt hatte. Die Eltern kamen zur Schulveranstaltung zwar, wo es um diese Zeichnung ging, entschieden sich dann aber frühzeitig heimzugehen, beziehungsweise zur Arbeit zu gehen und ließen den Sohn in der Schule. Mhm. Und das Schulpersonal schickte den Sohn später wieder zurück in die Klasse, ohne seinen Rucksack zu kontrollieren, in dem sich die Waffe befand, die seine Eltern gekauft hatten. Und das Interessante eben an diesem Fall ist, dass er die Frage nach der Verantwortung von Eltern für die Handlungen ihrer Kinder in den Fokus rückt. Zwar wurden Väter und Mütter in der Vergangenheit mitunter für fahrlässiges Verhalten zur Verantwortung gezogen. In diesem Fall ist es aber so, dass zum ersten Mal die Eltern eines minderjährigen Schützen der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen wurden. Mhm. Genau, und das geschah vergangenen April.
Das ist sehr interessant. Glaubst du, das wird etwas im Umgang mit Schusswaffen verändern?
Ich habe gewusst, dass du mir die Frage stellen wirst. Ich habe sie mir auch gestellt vorab. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es wieder mal eine Verschiebung von Problemen ist oder ein sich durchmanövrieren. Aber es wird jetzt nicht die Wurzel des Übels packen, nämlich dass viel zu viele Waffen im Umlauf sind, ja, auf viel zu leichtem Wege.
Und Verbote politisch offensichtlich nicht durchsetzbar sind. Zumindest war es in den letzten Jahrzehnten so.
Genau, oder nicht lukrativ, ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, dass da irgendeinen Shift geben könnte?
Naja, ich sehe es eigentlich nicht kommen, weil es hätte genügend Möglichkeiten gegeben, wo die Rahmenbedingungen, sage ich mal, recht gut waren. Das war damals unter Obama, wo wirklich eine größere Bewegung war. Es war noch Columbine. Aber inzwischen hat sich da eine Art Lethargie meiner Meinung nach über das Land gelegt, was das Thema betrifft, dass ja über diese Dinge ja kaum noch berichtet wird. Also wenn dann nicht, das klingt jetzt vielleicht pietätlos, aber es ist ja wirklich fast so, wenn das nicht im zweistelligen Bereich ist bei den Opferzahlen, dann ist das bei uns oft keine große Meldung mehr, weil das ja sowieso wöchentlich oder fast täglich passiert in den USA. Und diese große heilige Kuh der Schusswaffen traut man sich anscheinend dort nicht anzugreifen, beziehungsweise ist der Widerstand dagegen sehr groß. Ich glaube, ein sehr großer Teil der Amerikanerinnen und Amerikaner würde sich das wünschen, aber ich sehe es eigentlich in der politischen Realität derzeit nicht kommen.
Na, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Naja, okay. Dann schließen wir mit diesem doch eher unbehaglichen Fall ab. Danke Julian, danke euch auch fürs Zuhören. Uns würde wirklich interessieren, was ihr von diesem neuen Format haltet. Ihr könnt uns gerne kommentieren und dazu zum Beispiel die Spotify-Antwortfunktion nutzen oder mir eine Mail schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. So oder so, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder Delikt einschaltet. Bis bald.
Baba.